Scharfe Welle, der Bonner Epilepsie-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur Epileptologie aus Bonn, Scharfe Welle. Ich spreche heute wieder mit unserem Klinikdirektor, Professor Dr. Rainer Sorges, und freue mich sehr, dass du wieder bei mir bist.
Ja, hallo, liebe Simone. Danke, dass du das Thema wieder schön vorbereitet hast, über das wir gleich sprechen werden.
Genau, wir sprechen nämlich heute über SUDEP, ein Thema, das dir sehr am Herzen liegt. Und zu Beginn wäre es vielleicht ganz gut, du erklärst mal, was sich hinter diesem Akronym verbirgt.
Ja, SUDEP ist tatsächlich die Abkürzung, die sich zusammensetzt aus dem angloamerikanischen Begriff Sudden Unexpected Death in Epilepsy, was so viel übersetzt so viel heißt wie der plötzliche, unerwartete Tod eines Menschen mit Epilepsie. Damit ist eigentlich genau gemeint, dass man einen Menschen mit Epilepsie tot auffindet und in der Regel unter gutartigen Bedingungen. Das heißt, man kann keine direkte Ursache ableiten. Direkte Ursachen, die man ableiten könnten, wären beispielsweise, jemand wird tot in der Badewanne vorgefunden oder man findet jemanden im Bett tot vor und es sind auf dem Nachttisch leere Tablettenschachteln zu finden oder jemand ist ertrunken oder hat sich verletzt, ist gestürzt und hat sich beispielsweise das Genick gebrochen, ähnliche Dinge. Also im Prinzip ist es der Tod eines Menschen mit Epilepsie unter vermeintlich gutartigen Bedingungen.
Also damit ist auch nicht gemeint der Tod eines Menschen im Rahmen eines Status Epilepticus.
Nein, das ist tatsächlich auch per Definition ausgeschlossen. Das heißt, bei jemandem, bei dem ein Status Epilepticus festgestellt wurde und der dann in Folge verstirbt, der ist nicht an einem SUDEP verstorben, sondern an den Folgen eines Status Epilepticus.
Ja, also Epilepsie ist ja jetzt zumindest in meiner Wahrnehmung nicht als tödliche Erkrankung allgemein bekannt. Wie häufig kommt es denn vor, dass so ein plötzlicher Tod bei Epilepsiepatienten auftritt?
Also glücklicherweise ist es in Summe nicht so häufig, aber leider auch so häufig, dass es ein relevantes Risiko ausmacht. Und wir schätzen über alle Altersgruppen hinweg, dass etwa einer von 1000 Menschen mit Epilepsie pro Jahr verstirbt.
Einer von 1000, das ist viel. Gibt es denn da auch also bestimmte Risikofaktoren? Sind ältere Menschen häufiger betroffen als junge? Ist Männer häufiger als Frauen? Kann man irgendwie sagen, woran das liegt?
Ja, es gibt eine Reihe von sogenannten epidemiologischen Studien, wo man versucht hat, herauszufinden, ob es so typische Risikofaktoren gibt. Und was man länger diskutiert hat, war beispielsweise, dass Männer oder Patienten männlichen Geschlechts etwas häufiger versterben. Aber in Summe kann man das über alle verschiedenen Studien nicht mehr nachvollziehen. Also das ist kein relevanter Risikofaktor. Und worüber es auch lange kontroverse Diskussionen gab, war die Frage, ob Kinder und Jugendliche oder Ältere über 60 überhaupt an SUDEP versterben. Ja, und das tun sie auch. Und wahrscheinlich ist das Risiko, an SUDEP zu versterben, in allen Altersgruppen, über alle Epilepsieformen, in etwa gleich.
Also man kann nicht sagen, wenn man jetzt eine Epilepsiediagnose hat, die eine spezifische Diagnose ist, dass man zum Beispiel die Chance hat, weniger, also ein geringeres Risiko zu haben, an SUDEP zu versterben.
Doch, das schon. Denn das ist das, was ich damit meinte, wenn man sagt, über alle Epilepsieformen hinweg. Tatsächlich gibt es Betroffene mit Epilepsie, die haben ein höheres Risiko als 1 zu 1000. Und viele haben aber auch ein geringeres Risiko als 1 zu 1000. Und das hängt eben von der Epilepsieform, der Ursache und der Epilepsieschwere ab.
Und kannst du das noch ein bisschen genauer beschreiben? Also wir wissen ja, es gibt große epileptische Anfälle und aber auch ganz kleine, fokale Anfälle, die kaum von den Betroffenen bemerkt werden. Kann man an der Stelle qualitative Unterschiede finden, dass dann SUDEP wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher ist?
Also das ist eine gute Frage. Hier muss man nochmal eine Sache voneinander differenzieren. Wir gehen davon aus heutzutage, dass die meisten SUDEP-Fälle tatsächlich im direkten Zusammenhang mit epileptischen Anfällen entstehen. Wir schätzen aber auch, dass etwa 10% aller SUDEP-Fälle nicht auf Anfälle unmittelbar zurückzuführen ist. Da werden beispielsweise Herzrhythmusstörungen oder Ähnliches als Ursache diskutiert. Und bei der überwiegenden Mehrheit, nämlich etwa 90%, gehen wir davon aus, dass der SUDEP unmittelbar Folge eines epileptischen Anfalls ist, und zwar von den tonisch-klonischen Anfällen oder auch, wie man früher gesagt hat, Grand Mal-Anfälle.
Und ist da ein Mechanismus schon bekannt? Also wie sterben die Leute in den meisten Fällen?
Ja, das war sehr, sehr lange die sogenannte Blackbox, weil viele SUDEP-Fälle eben unbeobachtet stattfinden. Es gibt aber seit etwa 10 Jahren klare Beschreibungen, wie die meisten SUDEP-Fälle wahrscheinlich ablaufen. Und zwar kommt es zu einem tonisch-klonischen Anfall. Und im tonisch-klonischen Anfall versteift sich ja der Körper und anschließend zuckt er rhythmisch. Und während dieser Versteifung und dieser Zuckung kommt bei den meisten Fällen oder bei den meisten Patientinnen und Patienten keine wirksame Atmung mehr zustande. Wenn der Anfall aufhört, dann setzt sich in der Regel auch wieder eine tiefe, röchelnde, schnaufende Atmung ein. Und das ist normal. Aber man hat eben in einer Studie festgestellt, dass bei manchen Patienten die Atmung nicht wieder einsetzt, wenn der Anfall zu Ende ist. Also es kommt zu einem Atemstillstand. Und das ist der Hauptfaktor, der dazu führt, dass Menschen mit Epilepsie an SUDEP versterben, nämlich einem Atemstillstand nach Anfallsende. Und dieser Atemstillstand führt dann natürlich dazu, dass kein Sauerstoff aufgenommen wird und die Patientinnen und Patienten ersticken.
Und das ist jetzt was, was du natürlich wahrscheinlich deinen Patientinnen und Patienten in der Klinik auch mitteilst. Ich weiß, dass dich dieses Thema besonders interessiert, da du der Leiter der SUDEP-Taskforce bist in der Internationalen Liga gegen Epilepsie, und du bist der Leiter der Kommission für Patientensicherheit bei der Deutschen Gesellschaft für Epileptologie und ja, hast da sicherlich ein besonderes Anliegen aufzuklären. Und wie machst du das in deiner Klinik? Redest du mit allen Patienten darüber? Wie redest du darüber? Du willst ja sicherlich auch keine Panik verbreiten. Wie reagieren die Betroffenen und die Angehörigen?
Also der Tod ist natürlich kein Thema, mit dem sich Patientinnen und Patienten wohlfühlen. Und auch Neurologinnen und Neurologen haben natürlich ein Problem, über das Todesrisiko zu sprechen. Ich glaube, zunächst kann man mal betonen, dass das Risiko in der Regel ja sehr gering ist. Und ich glaube, das Wichtige ist zu wissen, dass man dieses geringe Risiko tatsächlich noch weiter reduzieren kann durch bestimmte Maßnahmen, durch bestimmte Kenntnisse, die man hat. Und das ist das, was ich in den Gesprächen mit meinen Patientinnen und Patienten in den Vordergrund rücke, dass das bereits geringe Risiko noch weiter reduziert werden kann durch verschiedene Maßnahmen. Wir haben ja eben in diesen klinischen Untersuchungen gelernt, dass die tonisch-klonischen Anfälle scheinbar ein Trigger sind für den SUDEP. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass wenn man tonisch-klonische Anfälle sehr gut kontrollieren kann, dass man dadurch das SUDEP-Risiko relevant vermindert. Dieser Zusammenhang ist zwar in klinischen Studien nicht direkt bewiesen worden, aber es gibt ausreichend plausible Daten, die sagen, ja, wenn die Anfallskontrolle gut ist, dann ist das SUDEP-Risiko geringer. Das bedeutet natürlich, eines der Ziele müsste sein, dass Patientinnen und Patienten eben regelmäßig in fachneurologischer Behandlung sind, dass die Epilepsie aktiv gemanagt wird. Das heißt, wenn noch keine vollständige Anfallskontrolle erreicht wird, dass man regelmäßig mit dem Behandler, mit der Behandlerin hier im Team zusammen die Anfallskontrolle verbessern möchte. Und dass man natürlich die Tabletten auch regelmäßig einnimmt. Und dann gibt es natürlich auch noch solche allgemeinen Maßnahmen im Leben, die einem der gesunde Menschenverstand ja auch schon nahelegt. Also jemand, der eine Epilepsie hat, der sollte natürlich versuchen, immer gut und ausreichend zu schlafen. der sollte Alkohol Konsum vermeiden, der sollte Schlafentzug vermeiden, der sollte Freizeitdrogen, Marihuana vermeiden, einfach nur, um die Anfallskontrolle zum Bestmöglichen hin zu verändern und zu beeinflussen. Und was mir eben auch wichtig ist, und so fange ich manchmal die Gespräche über SUDEP und das SUDEP-Risiko an, ist, Angehörige dazu zu bringen, zu erkennen, was könnten Risikofaktoren sein und was könnte darauf hinweisen, dass ein SUDEP eintreten könnte. Denn oft wird die Diagnose einer Epilepsie ja erst dann gestellt, wenn jemand einen tonisch-klonischen Anfall hatte. Und die Angehörigen beschreiben dann eben sehr genau diese Kaskade, Versteifung, Zuckung und danach dieses röchelnde Atmen. Und die sind natürlich sehr unsicher und wissen nicht, wie man sich in dieser Situation verhält. Und dann ist eben der gute Tipp, nur darauf achten, dass keine Verletzung eintritt und dass, wenn der Anfall zu Ende ist, die Atmung wieder einsetzt. Das ist das Wesentliche, was man machen kann.
Und das macht man, also jetzt rein praktisch gesehen, vermutlich, indem man Kontakt zu dem Betroffenen aufnimmt, ein bisschen rüttelt und guckt, dass da das Bewusstsein wiederkommt.
Genau, man kann nachsehen, ob die Atemwege frei sind. Und natürlich ist dieses Gespräch auch vielleicht Anlass, nochmal einen Erste-Hilfe-Kurs zu machen. Den sollte man ja sowieso alle Jahre mal wiederholen. Und das sind ja auch sehr einfache Maßnahmen, die man da machen kann. Für mich ist oder überwiegt hier eigentlich der positive Aspekt. Es geht nicht darum, dass jemand mit einer chronischen Erkrankung ein erhöhtes Sterberisiko hat. Im Endeffekt haben alle chronischen Erkrankungen ein höheres vorzeitiges Sterberisiko. Und da macht die Epilepsie eben keine Ausnahme. Aber hier kann man tatsächlich aktiv dieses Risiko managen und minimieren. Und das ist eigentlich die positive Nachricht, ne? Man kann das geringe Risiko weiter reduzieren und dadurch natürlich auch Sicherheit bekommen.
Und wie ist da dein Eindruck? Wie reagieren die Patientinnen und Patienten, wenn du mit ihnen darüber sprichst? Hast du das Gefühl, denen geht's danach tatsächlich auch besser oder sie haben das Gefühl, dann auch das gut in ihrem Alltag berücksichtigen zu können? Oder gibt es auch Menschen, die das wirklich nachhaltig verunsichert?
Also du hattest ja gefragt, ob ich alle meine Patientinnen und Patienten aufkläre. Ich bilde mir ein, das zu tun. Vielleicht mache ich das ein oder andere Mal das nicht, aber nicht aus Absicht, sondern es hat sich vielleicht im Gespräch nicht ergeben und ich habe zu diesem Zeitpunkt nicht dran gedacht. Aber mein Ziel ist es tatsächlich, alle Betroffene von Epilepsie Betroffene aufzuklären. Und das tue ich tatsächlich zu den Zeitpunkten, wo ich die Patientinnen und Patienten kennenlerne. Das kann bedeuten, dass ich jemanden kennenlerne, der zu mir kommt mit der Frage, ob er überhaupt eine Epilepsie hat. Und dann kläre ich oder ich stelle dann vielleicht eine Epilepsie fest. Und wenn ich die Diagnose erkläre, in diesem Zusammenhang erkläre ich in der Regel auch das Risiko des plötzlichen Epilepsie-Todes.
Also du machst das so früh wie möglich.
Genau. Und das ist tatsächlich auch das, was wir aus Umfrageergebnissen von Betroffenen und Angehörigen wissen, dass viele das bereits so früh wie möglich, vielleicht auch bei der Diagnosestellung, erfahren wollen. Und tatsächlich steht diese Frage nach den Risiken und nach dem vorzeitigen Tod ja immer irgendwie im Raum während des Gesprächs. Das wird vielleicht nicht unbedingt direkt gefragt. Manche fragen ja, kann man daran sterben? Und dann kann man natürlich das SUDEP-Risiko erläutern. Aber manche fragen beispielsweise auch, was muss ich beachten? Was gibt's sonst noch? Ist das gefährlich? Ist eine Epilepsie gefährlich? Und in diesem Zusammenhang erklären wir ja viele Dinge. Wir erklären, sie haben ein höheres Risiko, dass sie ertrinken können, weil man einen Anfall bekommen kann. Sie können, wenn sie Auto fahren, was man ja dann in der Regel nicht für eine Zeit lang darf, sie können Unfälle erleiden, sie können sich verletzen und so weiter. Und ein kleines Risiko, aber eben ein sehr dramatisches, ist eben dieser plötzliche Epilepsietod. Und ich finde, dass jeder Betroffene mit Epilepsie und die Angehörigen auch ein Anrecht darauf haben, das zu erfahren. Wir wissen aus Umfragen auch, dass manche Patientinnen und Patienten das lieber nicht wissen würden. Das kann ich leider nicht erfragen und ich kann es niemandem ansehen. Und um auf deine Frage zu kommen, ob das ein freudvolles Gespräch ist. Ich habe den Eindruck, dass es meist ein positives Gespräch ist. Und ich bin mir sicher, dass wenn man meine Patientinnen und Patienten unmittelbar, nachdem sie aus meinem Behandlungszimmer rausgehen, fragt, und wie war's? Und wir über SUDEP gesprochen haben, da könnte ich mir vorstellen, dass die etwas beunruhigter und ängstlicher sind. Aber meiner Erfahrung nach hat das keinen nachhaltigen negativen Effekt. Und das ist nicht nur meine eigene Erfahrung, sondern dazu gibt es tatsächlich auch Studien, die belegen, die Aufklärung über SUDEP ist nicht angenehm. Ein größerer Anteil von Patientinnen und Patienten ist nach dem Gespräch ängstlich und betroffen, aber wenn man sie einige Wochen oder Monate später befragt, sagen die meisten, sie würden dieses Gespräch trotzdem wünschen und sie haben auch keinen negativen Effekt auf die Stimmung oder die Lebensumstände oder Lebensqualität gehabt.
Ja, also dass sich da so eine tägliche Angst deswegen einschleicht, das ist nicht der Fall.
Aus meiner Erfahrung nicht. Mhm. Und das kann sein, dass das bei der einen oder anderen persönlichen Konstellation mal auftritt. Aber aus meiner Erfahrung ist das wirklich ein Einzelfall. Und ich finde, man muss eben Betroffene und ihre Angehörigen dazu befähigen, ihre Erkrankung auch wirklich aktiv zu managen. Und dabei muss man eben alle Risiken von A bis Z doch einmal beleuchtet haben.
Ja, und wie du sagst, gibt es ja auch Maßnahmen, mit denen man gegensteuern kann. Was du jetzt noch gar nicht erwähnt hast, aber was, glaube ich, auch eine Rolle spielt, ist also die Empfehlung, dass Epilepsie-Patienten im besten Fall, klar, das geht nicht immer, nicht alleine leben oder nicht alleine schlafen, oder? Dass man sagt, es ist halt immer gut, wenn es noch im Haushalt weitere Personen gibt.
Absolut. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, nämlich nochmal die Frage nach den Risikofaktoren. Ja, Risikofaktoren sind eben das Auftreten tonisch-klonischer Anfälle und das, also überhaupt das Auftreten und das alleine Leben und alleine Schlafen. Mhm. Und warum ist das eigentlich relevant im Aufklärungsgespräch? Für mich ist das deswegen relevant, weil man an manchen Meilensteinen im Leben man ja auch planen kann, ob man nun alleine wohnt oder nicht. Natürlich funktioniert das nicht mit dem 50-jährigen Alleinstehenden oder Alleinstehenden, die eben jetzt eine Epilepsie hat und damit umgehen muss. Aber die klassische und mir häufig begegnende Situation ist ja, junge Menschen, die jetzt eine Ausbildung beginnen oder ein Studium, die ziehen dann eben von zu Hause aus. Und der Wunsch junger Menschen ist natürlich, jetzt auch mal alleine zu leben. Aber an diesem Punkt ist dann meine Empfehlung immer, wenn möglich, mit Partner, Partnerinnen oder zumindest in eine Wohngemeinschaft zu ziehen. Und das finde ich, das kann man gut managen. Und für die das nicht ändern können oder nicht wollen, gibt es eben heutzutage auch technische Hilfsmittel. Die hattest du angesprochen oder
wollte ich noch ansprechen.
Okay. Und zwar die sogenannten Wearables oder mobile Gesundheitstechnologien. Und damit meint man eben kleine Geräte, die am Körper sind, in der Regel solche Handgelenksensoren, Armbänder oder Bänder, die man um die den Oberarm macht. Und mit diesen Geräten kann man eben solche tonisch-klonischen Anfälle sehr zuverlässig auch erkennen. Und was ist da eigentlich der Hauptvorteil, wenn man solche Anfälle erkennt? Erstens könnte man, wenn man in einer WG wohnt oder zu Hause bei den Eltern, aber eben natürlich alleine schlafen will, könnte man sich so ein Gerät anziehen und das erkennt dann so einen Anfall. Und dann könnte man eben jemanden benachrichtigen, der mal vorbeigucken kommt, ob
da wird dann quasi ein Alarm ausgelöst.
Genau, ob tatsächlich ein tonisch-klonischer Anfall aufgetreten ist. Die Fehlalarmrate, die ist erfreulicherweise sehr gering. Also man muss jetzt nicht damit rechnen, dass man jede Nacht aus dem Bett geholt wird mit einem Fehlalarm. Und auch hier muss man nochmal wissen, bei Personen beispielsweise, die alleine leben und ein solches Gerät haben, dann kommt immer der Einwand, ja gut, da kann ja niemand kommen und helfen. Und das ist auch richtig, aber hier auch nochmal gesagt, die meisten tonisch-klonischen Einfälle gehen ja glimpflich aus. Was ist dann der Vorteil in dieser Konstellation? Also jemand hat einen tonisch-klonischen Anfall, es kann keiner kommen und dieser Anfall wird aber automatisch erkannt. Der Vorteil ist, wir wissen aus klinischen Studien, dass über die Hälfte aller tonisch-klonischen Anfälle aus dem Schlaf, die werden von den Betroffenen als solche nicht erkannt und nicht erinnert. Das heißt, man steht morgens auf und fühlt sich gut und man hat keinen Hinweis darauf, dass man einen solchen möglicherweise bedrohlichen Anfall hatte. Wenn man aber diese Geräte hat, dann weiß man, ich habe einen gehabt und das könnte mich dazu veranlassen, vielleicht meinen ärztlichen Behandler oder die Behandlerin aufzusuchen und so die Behandlung zu verbessern und das Sudepro-Risiko dadurch natürlich zu vermindern. Also ich halte diese mobilen Gesundheitstechnologien, diese Wearables, für einen wirklichen Fortschritt in der Reduktion oder in der Verminderung des Sudep-Risikos.
Aber so ein Gerät, das quasi, wenn ein Anfall registriert wird, dann, weiß ich nicht, am Handgelenk des Trägers ganz doll vibriert, das würde den nicht aus dem Anfall rausholen oder ihn quasi nach dem Anfall so stark aktivieren, dass er auch ohne Hilfe von anderen Personen nicht in diesen SUDEP-Mechanismus rutscht.
Also bislang noch nicht, aber das wäre natürlich auch eine interessante Idee, dass man eben, wenn er das automatisch erkennt, irgendwie ein anderes Signal, meinetwegen akustisches Signal oder was weiß ich, irgendwie ein Schüttelmechanismus am Bett oder ähnliches aktiviert, um dann irgendwie so eine Art Wegreiz zu geben, damit die Atmung wieder einsetzt. Ich weiß, dass ähnliche Lösungen derzeit in verschiedenen Arbeitsgruppen untersucht werden.
Ah, okay, dann kommt da ja vielleicht noch mal was.
Könnte ich mir vorstellen.
Sehr gut. Ja, meine Punkte auf meinem Zettel sind tatsächlich mehr oder weniger abgearbeitet. Hast du noch irgendwas Wichtiges, was du denkst, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben?
Keine besonderen Punkte. Wichtig ist noch mal zum Abschluss für mich, zu betonen, SUDEP ist ein Risiko bei Menschen mit Epilepsie und dabei kann man nicht prinzipiell die eine oder andere Gruppe ausnehmen. Nur das Erfreuliche ist eben, dass es Epilepsieformen gibt, wo das Risiko sehr, sehr gering ist und sie eben oder es eben noch Möglichkeiten gibt, dieses geringe Risiko weiter zu reduzieren, ne? Und die Einbindung von Angehörigen ist hier eben auch für mich wichtig, weil man eben diesem ganzen so einen aktivierenden Selbstmanagement-Aspekt dieser Erkrankung gibt. Also meine Empfehlung, SUDEP sollten alle Betroffenen und Angehörigen von Menschen mit Epilepsie aufgeklärt werden.
Ja, das ist doch ein schöner Appell zum Schluss. Dann ist schon wieder fertig für heute. Wir haben auch tatsächlich über die Zeit gesprochen, aber bei dem Thema, finde ich, macht das gar nichts. Ich bedanke mich herzlich und freue mich auf das nächste Mal.